Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf.
Hallo!
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Auch wenn wir zu spät dran sind mit der Folge, Felix.
Ja, aber vielleicht als allererstes, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr mit viel Glück und Gesundheit.
Ja, wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen.
Dass es euch gut geht. Und heute, ja, etwas verspätet die Folge, weil Sophia noch ein bisschen Probleme mit der Stimme hatte. Da konnten wir nicht so gut aufnehmen.
Wir haben es versucht, aber es war nicht so gut. Deswegen,
jetzt
danke für euer Verständnis.
Gehen. Ja, vielen Dank.
Dann, über was reden wir denn heute?
Heute reden wir über Wilgefortz von Roggewien, einen der wichtigsten Charaktere in den Büchern überhaupt.
Und einen der für mich langweiligsten Charaktere in der Netflix-Serie überhaupt. Aber wir starten natürlich nicht so negativ rein, sondern ich lese euch was aus der Zeit der Verachtung vor. Der Zauberer machte eine Handbewegung und die Terrasse verschwand. Sie standen über einem Abgrund, einer Leere, in die aus der Gischt Felszacken emporragt. Geralt hielt mit Mühe das Gleichgewicht. Seine heftige Bewegung konnte dem Zauberer nicht entgangen sein und auch im Gesicht musste es Veränderungen gegeben haben. Der Wind zerrte auf dem schmalen Steg an ihm. Der Abgrund rief ihn mit bösartigem Heulen herauf. Du fürchtest den Tod, stellte Wilgefortz lächelnd fest. Du fürchtest ihn ja doch. Noch um ihn ganz kurz zu beschreiben, habe ich ein Zitat von Lauren Hissrich, und zwar, er will die Magie beherrschen, er will der mächtigste Zauberer werden, um die Magie auf diesem Kontinent und darüber hinaus zu beherrschen. Und ich finde, das umschreibt Wilgefortz eigentlich ganz gut. Er ist ein Zauberer, wie wir jetzt doch schon zweimal gehört haben, und er gilt als einer der bemerkenswertesten Mitglieder der Bruderschaft, ist ein sehr machthungriger Mann, ein sehr böser Mann auch, wie man jetzt an dem Zitat aus Die Zeit der Verachtung auch schon, ja, glaube ich, rausgehört hat. Und ich finde seinen Weg zum mächtigsten Zauberer aller Zeiten super spannend, weil er ist ja nicht nur mächtig aufgrund der Zauberei und super begabt gewesen, auch schon als junger Mann, sondern er hat halt eine sehr interessante bzw. sehr schwierige Kindheit gehabt. Er wurde nämlich auf der Gosse von Land Exeter von Druiden aufgesammelt. Dort wurde er von seinen Eltern, ja, weggeworfen, könnte man eigentlich schon sagen. Während der druidischen Rituale offenbarte sich, dass er magische Fähigkeiten besitzt. Deswegen hat Wilgefortz so einen Hass auf Zauberer entwickelt, weil ihn halt ein Zauberer, eine Zauberin ausgesetzt hat.
Also so versucht man sich das zumindest zu erklären.
Finde ich auch logisch, wenn man da irgendwie mitten auf die Straße quasi geworfen wird und gesagt wird, hier, ich überlasse dich deinem Schicksal. Natürlich ist das eine Quelle für Hass. Dann wurde er auch von der Bruderschaft oder von einem Zauberer quasi angeboten, ihm der Zauberei zu unterweisen. Das hat er aber abgelehnt, weil er eben diesen starken Hass hatte und beschloss, in die Welt hinauszuziehen. Und er war dann erstmal Soldat, Söldner und Mörder. Also eine sehr krasse Laufbahn, sag ich mal. Und da hat er auch wahnsinnig viele Fähigkeiten einfach gelernt. Deswegen war er so unfassbar gut auch im Kampf und in Kampfsituationen ohne die Magie schon. Er machte sich dann auch der Plünderung, Vergewaltigung und des Mordes schuldig. Um den Galgen und seiner Strafe für diese Taten zu entgehen, musste er dann in andere fremde Länder fliehen. Dann hatte er eine stürmische Liebesbeziehung mit einer Zauberin, ist dann der Bruderschaft beigetreten und dann ist er sehr machtgierig und hasserfüllt noch mehr geworden, als er ohnehin schon war.
Was sehr interessant ist, ist dann der Übergang zur Art und Weise, wie Wilgefortz dann innerhalb der Bruderschaft agiert, weil zum einen ist er der Anführer bei der Schlacht um Sotten, wo er praktisch die ganze Zaubererbruderschaft führt, aber gleichzeitig oder später im weiteren Verlauf ist er dann einer der Urheber von der Verschwörung in Tarnet. Hier vielleicht ganz grob umrissen, worum es in Tarnet ging. Es gab zwei Fraktionen innerhalb der Bruderschaft. Eine Fraktion, die sich mit den nördlichen Königreichen verbündet sah, und eine andere Fraktion, die sich Nilfgaard anschließen wollte. Wilgefortz gehörte hier gemeinsam mit Francesca Finderbeer zur Fraktion, die sich Nilfgaard anschließen wollte. Wie wir alle wissen, ist dann ein bisschen ausgeartet in Tarnet und Wilgefortz wurde zwar kurzzeitig gefangen genommen, konnte sich dann aber mit der Hilfe von Tessaia befreien, was auch so eine gewisse Weg seine Manipulation ging, weil Tessaia war tatsächlich eine der Figuren, egal ob in den Büchern oder in der Serie, die von ihm halt auch stark manipuliert wurde. Und im Laufe dieser Tarnet-Verschwörung kommt es dann auch zum ersten Duell zwischen Wilgefortz und Geralt, was für Geralt ein großer Wendepunkt ist, weil Wilgefortz den guten Geralt ziemlich zurichtet in einem, ja, Duell mit Wilgefortz kämpft mit einem Stab und wahrscheinlich seinen magischen Fähigkeiten, ohne jetzt explizit Zauber einzusetzen, und Geralt eben mit seinen Hexerfähigkeiten, und Geralt wird vernichtend geschlagen und schwer verletzt. Mhm. Braucht dann auch Monate, bis er sich von diesen Verletzungen erholt. Eine der Verletzungen verheilt auch nie. Das ist dann so, sag ich mal, eine chronische Wunde, die er hat, die ihm ständig Schmerzen bereitet, was in der weiteren Handlung immer wieder vorkommt. Was auf jeden Fall mit Wilgefortz passiert ist, sein Hauptziel war jetzt nicht unbedingt hier Nilfgaard zu stärken und da überzulaufen, sondern er wollte Ciri. Das ist auch eins seiner Hauptziele überhaupt, das möchte er haben. Und ihm gelingt es hier, sie zu verfolgen. Und Ciri entkommt ihm durch ein Portal. Und nachdem sie dadurch entwischt ist, explodiert dieses Portal und verletzt Wilgefortz schwer im Gesicht. Dabei verliert er auch ein Auge. In der weiteren Geschichte ersetzt er das Ganze dann durch einen magischen Edelstein. Warum möchte er Ciri? Na, auch er, wie so viele andere, ist halt hier hinter dem älteren Blut her. Und er hat da ja sehr finstere Pläne und er ist dann auch der Urheber für andere Sachen, die dann Ciri treffen, weil er zum Beispiel dann dafür verantwortlich ist, dass Leo Bonhard engagiert und auf Ciris Spur gesetzt wird.
Ja, der ist ein bisschen böse, ne?
Was hier vielleicht noch sehr spannend ist bei diesen Kombinationen von Wilgefortz, ist seine manipulativen Fähigkeiten und seine Zieldarstellung.
Ja.
Weil das ist ein wichtiger Punkt, weil er schwankt zwischen Unterstützung der nördlichen Königreiche, ne, mit der Schlacht beim Sotten, dann beim Tanit-Aufstand geht er dann Richtung Nilfgaard, aber sein eigentliches Ziel war von vornherein immer nur, dass er Ciri für sich selbst festsetzt. Deswegen muss er auch im Anschluss sich verstecken, weil er hat jetzt alle sozusagen als Doppelagent oder Dreifachagent betrogen und jetzt sind alle hinter ihm her. Und er zieht sich dann im weiteren Verlauf auf einen Turm bei Stygga zurück, weil sowohl die restliche Bruderschaft oder die Loge der Zauberin, was dann später entsteht, sind hinter ihm her, als auch eben hier als Kaiser von Nilfgaard ist natürlich auch nicht so amused, dass er jetzt hier aufs Kreuz gelegt und manipuliert wurde.
Verstehe ich gar nicht. Was ich auch noch ganz interessant finde, weil du natürlich einer der Dreh- und Angelpunkte ist der Kampf mit Geralt, weil Geralt ist natürlich unser Hauptprotagonist von allem. Das ist ja quasi die Witcher-Welt, wird ja nicht umsonst so genannt. Vor allem in der Serie ist das ja auch so ein Riesenthema, dass Geralt verliert. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil wie man Wilgefortz aus der Serie und aus den Büchern oder auch aus den Spielen, was über ihn erzählt wird, betrachtet, sind ganz drei komplett unterschiedliche Ansichten. Ne? Weil in den Büchern, da weiß man, warum er so gefährlich ist. Da weiß man, wie mächtig er ist. Und es wird auch betont und wiederholt und gesagt und halt aber auch gezeigt. Und in der Serie spielt er zwar auch den Hauptbösewicht, aber ich habe mich dann auch so ein bisschen durchs Internet gelesen und es waren wirklich viele Nachfragen, wie denn bitte so jemand wie Wilgefortz Geralt besiegen konnte. In Kommentaren gefunden, die will ich euch vorlesen, ich finde den super. Im Grunde ist Geralt der Typ unter den Hexern, Wilgefortz der Typ unter den Zauberern, Leo Bonhard der Typ unter den normalen Menschen. Die drei repräsentieren jeweils den Höhepunkt der Fähigkeiten und der Macht, die jeder dieser Gruppe erreichen kann. Und ich finde das wirklich richtig, richtig gut zusammengefasst, weil man muss sich vorstellen, Wilgefortz hat diese Kämpferlaufbahn komplett hinter sich schon und setzt dann zusätzlich das von Druiden Zauberern ein. Das heißt, du hast so eine Machtquelle, die aus verschiedenen Sachen gespeist ist. Geralt ist letztendlich, böse gesagt, nur ein Hexer. Geralt ist besser als Menschen, aber man hat ja auch gesehen, was Leo Bonhard mit Hexern gemacht hat, nur mal so, ne? Also Hexer sind ja nicht unendlich stark. Und das ist eigentlich richtig, richtig gut, dass diese Limitierung von Macht, finde ich, da ist. Weil in den Spielen ist halt Hexer hardcore OP, weil du halt einfach auch einen Hexer spielst. Das heißt, du hast eine ganz andere Sicht auf diese Welt. Aber Geralt würde auch nicht gegen Yennefer bestehen. Überhaupt nicht. Die ist viel mächtiger als er. Sieht man ja, was Yennefer mit anderen Zauberinnen macht. Und Wilgefortz ist viel mächtiger nochmal als Yennefer. Also man muss so ein bisschen differenzieren, von welcher Sparte von, Witcher-Universum man draufschaut. Von Spiel, Büchern, Serie.
Ja.
So ein bisschen ausgeholt, Entschuldigung. Weil ich genau. Es ganz spannend finde, weil es wirklich viele sich gefragt haben.
Ja, ne, es ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Und du hast es nämlich schon angesprochen. Wo taucht denn Wilgefortz überhaupt auf?
Ja.
Wir haben nur zwei große Bereiche, wo er vorkommt. Ja. Das eine sind die Bücher, das andere sind die Serien, was uns dementsprechend auch sagt, in den Spielen kommt er nicht vor. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie sein Hintergrund und seine Thematisierung innerhalb der Bücher ist und gehen dann auf die Unterschiede zur Serie ein, weil das meiner persönlichen Empfindung nach da schon nochmal deutlich abweicht und nur halt in einem gewissen Kern werden da Sachen beibehalten.
Hintergrund ist eigentlich fast genauso, wie ich es auch gesagt habe. Also wir haben uns da sehr an den Büchern orientiert in der Charakterbeschreibung. Wurde von den Eltern ausgesetzt, das ist alles gleich. Was aber noch dazu kommt, ist, dass er einen gewissen Kodex doch auch hatte. Lustig wie Leo Bonhard. Also jeder hat dann trotzdem, egal wie böse er ist, irgendwo einen Kodex für sich. Er hatte nämlich zum Beispiel eine persönliche Assistentin, Lydia von Van Bredewoort. Sie war hoffnungslos in Wilgefortz verliebt. Er hat aber tatsächlich kein Verhältnis mit ihr angefangen, weil er wusste, er kann die Liebe nicht so erwidern. Ansonsten wurde er auch einfach immer als sehr charismatisch, aber auch manipulativ, machthungrig und brutal beschrieben. Sieht Menschen als Werkzeuge und nutzt das auch. Und sieht aber auch Zauberer als Werkzeuge, muss man auch dazu sagen. Die manipuliert er natürlich auch.
Ja, eigentlich alle Personen um ihn selbst herum manipuliert er so seinen eigenen Zwecken. Also wir hatten es ja schon vorhin kurz erwähnt, er ist eine Führungsfigur innerhalb der Bruderschaft der Zauberer. In der Schlacht von Sotten kämpft er auf Seiten der nördlichen Königreiche gegen Nilfgaard. Dann manipuliert er die nördlichen Königreiche und Nilfgaard gegeneinander, was dann eben in der Tarnet-Verschwörung gipfelt. Es wird auch angenommen, dass er Emhyr schon viele, viele Jahre kennt. Wahrscheinlich sogar schon zu der Zeit, als Emhyr noch Duni von Erlenwald war.
Ja.
Da gibt es dann auch eine, in der Serie wird es noch auch ganz stark konkret benannt. Und ihm gelingt es im Rahmen seiner Manipulation eben auch Tessaia, Philippa, auch Yennefer ein Stück weit, alle, die eben da um ihn herum sind, zu täuschen. Auch Emhyr, mit dem er nur scheinbar zusammenarbeitet, für sein eigenes großes Ziel, und zwar Ciri. Er will ihr älteren Blut, er will sie als Forschungsobjekt, er will durch sie noch weitere Macht gewinnen. Auf diesem Weg ist er eben für super viele Intrigen, Chaos verantwortlich, eben auch sehr viel Verrat, was dann eben in der ganzen Tarnet-Verschwörung gipfelt. Und er tötet auch mehrere andere Zauberer immer wieder mühelos. Das heißt, auch hier wird nochmal klargestellt, wie mächtig er einfach ist. Aber sein zentraler Angelpunkt für die Geschichte ist nicht seine Macht, sondern eher seine manipulative Eigenschaft als Anker, der hier so viele sehr Themen und Situationen erst auslöst. Mhm. Wenn man ihn aus der Gleichung nehmen würde, würde es viele Situationen vielleicht so gar nicht geben. Das Ganze schlussendlich führt dann auch dazu, dass er Yennefer mal gefangen nimmt und foltert, es einen finalen Showdown im Turm von Stücker gibt, wird ganz final dann auch von Geralt getötet mit Hilfe einer List. Aber bis dahin passiert ein großer Kampf, wo auch viele Gefährtinnen und Gefährten, die mit Geralt unterwegs sind, die man in der Geschichte kennenlernt, mindestens schwer verwundet bis getötet werden. Das zeigt einfach nochmal, wie viel nötig war, um eben dann Wegeforts am Ende des Tages zur Strecke zu bringen.
Und dann haben wir ja noch die Netflix-Serie. Also insgesamt kann man, glaube ich, zu der Darstellung von Wegeforts in der Serie sagen, es ist halt deutlich einfacher geschrieben. Es ist natürlich nicht jede Intrige mit aufgenommen. Es ist dementsprechend auch weniger politische Tiefe und weniger Hintergrund auch zu Wilgefortz per se. Er wird auch sehr schnell, finde ich, als Antagonist positioniert. Man muss auch dazu sagen, weil du gerade sagst, er hat auch Yennefer in den Büchern teilweise manipuliert. Lauren Hissrich sagt ja, dass sie ihm nie getraut hat in der Serie. Dementsprechend ist ja auch nochmal so ein Unterschied da. Von der Handlung her ist, glaube ich, tatsächlich ähnlich so ein bisschen wie in den Büchern. Das heißt, er manipuliert wieder auch die Zauber und Tessaia und auch andere aus der Bruderschaft. Es ist stärker auf optische Magie-Action ausgelegt. Die Beziehung zu Ciri, beziehungsweise was er von ihr will, ist auch relativ vereinfacht dargestellt. Die Schlacht in der vierten Staffel kommt im Buch so nicht vor.
Ja, genau. Also das ist einer der großen Unterschiede, dass es halt diese ganze Vorbereitung mit dem klimatischen Höhepunkt dieses Kampfes zwischen den verschiedenen Magiern nicht gibt. Auch im Umkehrschluss hat Wegeforts da nicht seine Gruppe von Leuten um sich. Auch das Thema mit der Kontrolle der Portale kommt so gar nicht vor. Es ist tatsächlich im Buch eher andersrum. Da hat Wegeforts nur sehr wenig Möglichkeiten, sich in der Welt frei zu bewegen, weil ja da alle auf der Suche nach ihm sind. Mhm. Und er da auch nicht die alleinige Kontrolle über die Portale hat. Dadurch sind halt auch einige andere Themen, wie zum Beispiel Istrids Opfer, um eben diese Portalkontrolle aufzuheben. Das kommt alles so in den Büchern gar nicht vor.
Ja, das ist ja doch ein Fokus in der Serie mit den Portalen und den abtrünnigen Magiern, die dann sich für die Portalmagie opfern müssen. Und tatsächlich noch ein Ding, was ich auch gefunden habe, finde ich auch ganz interessant, was ein bisschen kritisiert wird auch, ist, dass ja Wilgefortz mal einen Kampf gegen Kahir hat, vor dem Kampf gegen Geralt. Also in der ersten Staffel ist das schon. Den verliert er ja sehr, sehr, sehr deutlich. Und da haben einige gesagt, ja gut, aber ist ein bisschen unlogisch, wenn er gegen Kahir verliert, aber nicht gegen Geralt. Und Lauren Hissrich hat dann halt quasi eine Erklärung abgegeben, und zwar, dass er ja nicht zeigen durfte, was er für eine Macht hat.
Er wollte nicht zeigen, wie mächtig er ist, und gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt ja auch schon mit Nilfgaard im Bunde war, und dann wäre es halt blöd, diesen hochrangigen Nilfgaarder General zu besiegen. Deswegen ist so die Annahme, dass er sich halt absichtlich besiegen lassen, um eben in seiner Manipulation nicht aufzufliegen.
Genau, und das kann auch sein, weil Yennefer ja auch über die Entfernung zugeschaut hat mit ihren Fähigkeiten, dass er da halt vielleicht, dass es auch eine Rolle gespielt haben könnte. Man weiß es nicht, ist aber für viele ein bisschen unschön gelöst. Das wollte ich dementsprechend noch dazu sagen. Und jetzt kommen wir schon zu den Spielen, weil da hat er keine Auftritte, es ist nur ein bisschen Lore. Das heißt, es ist relativ kurz.
Genau, er wird einfach in verschiedenen Dialogen oder Anreicherungen über die Spielwelt erwähnt. Es gibt Dialoge über die Geschichte der Magier, wo er sein Name auf taucht. Es gibt Bücher und Dokumente in der Spielwelt, zum Beispiel auch rund um das Thema der Tarnet-Verschwörung, wo Wilgefortz als Name auftaucht, aber als eigener Charakter kommt er eben nicht vor.
Okay, jetzt sind wir erstmal durch mit allem, was wir sagen wollten. Jetzt würde mich interessieren, was hältst du denn eigentlich von Wilgefortz?
Also grundlegend finde ich ihn einen sehr, sehr spannenden Charakter, weil ich mag diese Idee von einem Doppel-Dreifach-Agenten. So Feinheit für die eine Seite zu arbeiten, dann doch für die andere Seite und schlussendlich nochmal ein ganz anderes Ziel zu verfolgen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, weil das halt so viele Twists und Themen reinbringt. Mhm. Ich verstehe auch ein Stück weit, dass das für eine Serie vereinfacht werden muss, weil man da halt viele so Hintergründe nicht in der Form transportieren kann. Mir ging es nur so, dass es ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, weil es kommt nicht so wirklich raus, sondern das Einzige, was man bei ihm halt erkennt, ja, okay, er ist ein mächtiger Magier und er ist böse, aber dieses auch charismatische Manipulieren, dieses Leute auf seine Seite ziehen, kommt irgendwie nicht so wirklich rüber. Das Einzige, was ich tatsächlich gelungen fand, war, dass sein Background aus dem Druidentum recht gut thematisiert wurde, gerade am Anfang auch im Rahmen von seinem Kleidungsstil und so. Es hat mir ganz gut gefallen und auch, dass er durch diesen Background von den anderen Zauberern ein bisschen belächelt wurde. Und den Kampf gegen Geralt fand ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Allerdings, ja, diese manipulative Seite, das ging mir halt völlig ab, und ich fand es auch sehr, sehr schade, dass dieses Thema, dass er so lange mit Emhyr im Bündnis steht, wirklich konkret als Dialog aufgebracht wird. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man das irgendwie ein bisschen subtiler transportiert oder auf andere Art und Weisen.
Subtil ist nicht die Stärke der Serie.
Was ich dazu noch sagen wollte, in der Serie wird das halt ganz konkret benannt, und ein weiteres Detail, und zwar wird es in der Serie auch so dargestellt im Dialog, dass Wilgefortz seine Finger mit im Spiel hatte, dass Emhyr auch wirklich zum Kaiser wird. Also, dass er von Duni aus dem Erlenwald zum Kaiser von Nilfgaard wird, wird hier halt sehr konkret benannt. Finde ich so ein bisschen schade, weil das macht halt so viele Themen auf. Da hätte man viel mehr nebenbei erzählen können oder so. Das wäre tatsächlich eine interessante Entwicklung gewesen.
Spannend. Ja, für mich ist das irgendwie so ein nicht greifbarer Charakter, muss ich sagen. Schreibt uns gerne rein in die Kommentare, was ihr von Wilgefortz haltet. Das würde mich sehr interessieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne bewerten auf Spotify und auf Apple Podcast. Wir wünschen euch noch eine schöne, ruhige Zeit am Anfang des neuen Jahres.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.